Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. An meiner Seite, mir gegenüber, die gute Bea vom Moviepilot.
Hallo.
Und wir haben uns ein Bea-freundliches Thema ausgesucht. Wir reden nämlich über krasse Autos.
Absolut.
Und das ist dein Ding, oder?
Auch krasse Autos? Trucks und LKWs.
Krasse.
Ich bin absoluter Autofan. Also das ist für mich alles, für mich auch nicht einfach nur ein Nutzgegenstand, mit dem man von A nach B kommt.
Das ist für mich nicht. Ist das jetzt ernst gemeint oder also?
Nein, es tut mir nichts gegen Leute, die Autos lieben. Aber schon ein bisschen was gegen Leute, die Autos ein bisschen zu sehr lieben. Ja. Sind wir mal ehrlich. Nee,
Das Thema hatte ich tatsächlich, als wir Manta Manta und Manta Manta 2. der Teil besprochen haben. Da habe ich teilweise richtig böse Botschaften auch über Insta gekriegt. So, Sebastian, hast ja keine Ahnung. Und Autos sind Leben und so. Weil da meinte ich halt so, ich habe selber ein Auto, für Berliner Verhältnisse ist es schon so, oh mein Gott, hat ein Auto.
Das stimmt,
so.
Ja.
Wo ich aber immer mir auch sage, ist für mich ein Fortbewegungsmittel und ein Gegenstand, um Zeug von A nach B zu schleppen.
Ja.
Sehr viele Leute, denen ich schon damit beim Umzug geholfen habe und so, aber ist halt, also ich verstehe, wenn Leute sich da so voll drin verlieben können in so ein Auto und da ihr ganzes Wochenende rumwerkeln, schrauben, finde ich super, aber ich raff's nicht so, dann lese ich lieber Bücher.
Ja, also ich sehe das schon auch, sehe, wie Leute das als Hobby gut finden können und so. Ich hatte auch mal in meiner Jugend, also so jung vorgestern. War ich jetzt auch nicht, ja. Nee, aber ich hatte auch eine Zeit lang was mit dem Typen, der war richtig Autofanat und das hat mich wirklich angeekelt, krass. Muss ich ehrlich gestehen. Aber es ist dann, ich finde, es ist halt ab dem Moment.
Ich muss an den Sheryl Crow Song denken.
Oh mein Gott, ja, that don't impress me much. Ja, genau. Nee, aber ich finde halt, wenn man da eben, ja, gefühlt am liebsten eigentlich sein Auto mit in die Wohnung mit reinnehmen würde und bei jedem Kratzer direkt tot umfährt, dann ist es schon irgendwann so ein bisschen zu viel. Aber ich hatte auch mal ein Auto. Ich hatte mal einen Twingo und den habe ich über alles geliebt.
Mhm.
Mit manuellem Schiebedach. Habe ich mich gefühlt wie im Cabrio.
Ich bleibe auch dabei, Auto in Berlin kann manchmal gar nicht so verkehrt sein. Also
nur wenn man so weit draußen wohnt wie du.
Nein, aber auch allgemein, egal. Gut, also.
Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Weil wir über Autos reden wollen und dieser ganze Podcast wird sich über Autos drehen, aber wie immer der kurze Hinweis, diese neue Ausgabe von Leinwandliebe wird natürlich wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals und ja, wir sind jetzt bei Autos wegen Transformers.
Geil.
Transformers One ist ja jetzt der 8. Film mittlerweile in diesem großen Franchise. Der erste Animationsfilm in diesem Franchise. Es gibt natürlich noch den aus den 80er Jahren, wo ja Orson Welles sogar noch eine Rolle übernommen hatte, was ich nach wie vor irgendwie immer einen coolen Faktor finde. Erste blöde Frage für so einen Transformers-Podcast. Hast du mit Transformers gespielt?
Gar nicht.
Nee,
wirklich
gar
nicht.
Ich weiß nicht, du hast Brüder, haben deine Brüder sowas gehabt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Kann aber gut sein, wenn die jetzt zuhören und denken, was labert Bea für eine Scheiße. Dann tut's mir leid, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, das war, weiß nicht, vielleicht war es auch einfach zu teuer. Aber wir hatten eher Lego-Technik.
Und dann aber von teuer reden.
Ja, aber das ist ja, ne,
ein
Lego-Technik-LKW und den teilt man sich dann zu siebt.
Okay.
Das kannst du dir besser teilen, als so, dass du dann 5 oder 7 Transformers-Figuren kaufst.
Ich weiß, so Action-Figuren waren im Hause Gertschikow nicht unbedingt so gesehen.
Nee.
Deswegen, ich war damals sehr stolz, ich hatte Leonardo von den Turtles und Shredder als Action-Figuren und irgendwann habe ich, ich weiß nicht, ob von meinem Onkel oder von irgendwem, habe ich Transformers gekriegt. Es war so, der heilige Gral, wirklich so. Das war der, ich fand die faszinierend. Und dann hast du den aufgeklappt und dann war da ein Roboter und dann war das Gesicht da. Und nee, Transformers, also ich weiß, das war schon irgendwie cooler Scheiß damals. So, ich weiß gar nicht, ob das heute so als Spielzeug immer noch so krass zieht.
Also wenn ich an meinen Neffen denke, dann glaube ich nicht. Die haben andere Sachen.
Ja, aber die Transformers, ich meine, damals ja dann wirklich so das große Ding, auch mit der Zeichentrickserie.
Die habe ich gesehen.
Und sowas alles, was ja auch wirklich gut dazu beigetragen hat. So hat es eine 20-minütige Werbesendung, um zu sagen, Mensch, kauf dir doch die ganzen Transformers, die Autobots, Decepticons und spiel alle unsere Folgen nochmal zu Hause nach. Schon krass. Ich auch überlege, so was man, wenn man früher so diese Sendung geguckt hat, so was auch die Werbung dazwischen. Mhm. Ne? Ist das nicht, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen verboten worden, auch, dass du so Hardcore-Werbung, ich glaube, so Süßigkeitenkram und sowas darf nicht mehr so beworben werden.
Das
und
kann
so.
Gut sein, ja.
Aber wenn ich überlege, dass das so, wie das zum Programm früher dazugehört, ich weiß noch, der kleine Sebastian Samstag früh vom Fernseher bei Oma und Opa so die Trickfilme geguckt. Oder die Trickfilmserien und dann aber auch mit Begeisterung diese Werbeunterbrechung immer, wo ja alles Mögliche an Spielzeug.
Milchschnitte auch.
Ja, Milchschnitte war super.
Da kommt deine Schucki-Liebe her.
Nee. Die Schucki-Liebe, die
mit
kommt.
Mit der kamst du zur Welt.
Ich weiß nicht, ja wahrscheinlich. Ich kam wahrscheinlich mit einem Löffel Nutella im Mund zur Welt und ich gesagt, lecker, Schokolade. Lob, lob, lob. Ja, keine Ahnung, wo die herkommt. Also wirklich nicht. Also ich, aber ich habe schon als Kind immer sehr viel süßen Kram gegessen. So, jetzt aber Transformers. Ja, der gute Michael Bay hat 2007 angefangen damit, hat dann ja wirklich 5 Filme hardcore durchgezogen, die ja auch in einem guten Abstand kamen. Teil 2 kam 2009, Teil 3 2011, Teil 4 2014 und 2017 dann der letzte von Michael Bay. Mhm. Und das Faszinierende ist ja, wenn man sich so die Kritikerstimmen anguckt, so Kritiker hassen die Transformers-Filme.
Was? Hä?
Und Fans lieben sie. Mhm. Und wir waren ja in Köln bei unserem Transformers One-Event. Mhm. Und da hat man das ja auch so ein bisschen mitgekriegt, wenn man so mit den Leuten gesprochen hat, so dass wirklich viele große, große Transformers-Fans da sind. Ich habe den Appeal leider nie so gesehen. So, also ich mag den dritten tatsächlich ganz gerne. Den mag ich einfach wegen der Actionsequenzen. Da gibt's ja dann ganz zum Schluss in dieser großen Schlacht in Chicago so eine fetten so Roboterwürmer, die sich durch Wolkenkratzer fressen. Und das sieht schon irgendwie sehr, sehr cool aus. Aber am Ende des Tages ist halt auch nur, Dinge machen Knall und Dinge machen Bumm. Und zwischendurch fährt die Kamera zwischen irgendwelche Frauenschenkel und wir haben Autos und merkwürdige Leute sagen merkwürdiges Zeug. Und trotzdem hat Michael Bay es ja auch immer wieder geschafft, so große Namen dafür anzulocken, ne?
Anthony Hopkins ist doch auch in einem Film.
Ja, yeah, der ist im fünften Teil ist er mit dabei. Ja,
ja, also ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen und war sehr überrascht, weil viele gesagt haben, sie sind riesen Transformers-Fans, also wirklich schon seit Generation One. Allerdings keine Michael Bay-Transformers-Fans. Also dass dann da irgendwie auch nochmal in diesem Franchise selbst da irgendwelche Lager entstehen. Ich habe es ja schon in meiner Review gesagt, dass ich die Michael Bay-Filme tatsächlich nie wirklich gesehen habe. Ich habe mir vielleicht mal Zusammenfassungen angeguckt oder so, weil ich kann wirklich nichts mit Michael Bay anfangen. Und ich mag Actionfilme, ich mag auch stumpfe und dumme Actionfilme, wo es wirklich nur darum geht, dass ganz viel so krass wie möglich explodiert. Aber mir kommt es da einfach hoch, das ist so, es tut mir wirklich leid, aber es ist so plump und das ist ja wirklich, okay, wir brauchen hier eine Frau, die halb nackt in Slow-Mo irgendwo entlang rennt und dann ist sie aber noch ein bisschen dreckig und mit Öl verschmiert, aber auch nur so, dass sie nicht hässlich aussieht, sondern immer noch geil und dann eben ja drumherum ein paar Autos, die explodieren. Wem das gefällt, habt damit Spaß und das freut mich auch für euch, aber mich spricht es einfach überhaupt nicht an. Deswegen war ich jetzt umso gespannter, wie das denn als Animation, als reine Animation funktioniert.
Ja, ich muss auch sagen, bei dem Michael Bay-Film, ich steige halt immer aus, weil ich das die Monotonie der Action nenne. Mhm. So, weil es kommt eine Actionsequenz nach der nächsten und du hast überhaupt nichts mehr, was dir eigentlich im Kopf bleibt. Du hast auch keinen Augenblick, wo du mal so ein bisschen runterkommen kannst. Mhm. Es ist immer irgendwie, und dann diese Feuerwerksexplosion, die er so gerne mag, so wo du das dann auch siehst. Und teilweise, die sind ja ab Teil 4 sind ja auch so derbe lang geworden. Und ich weiß noch, Teil 4 war ja der große Aufhänger, jetzt kommen diese ganzen Dino-Bots, die da aussehen wie Dinosaurier und so. Du wartest und du wartest und du wartest und der Film läuft schon seit 2,5 Stunden. Du hast immer noch keinen einzigen dieser Dinosaurier gesehen. Und wirklich erst so in den letzten 20 Minuten ploppt das denn mal wieder so auf. Und ja gut, Teil 5 mit Tempelrittern und nicht Tempelritter, nee, sorry.
Nee, ist doch König Artus, oder?
Genau, ja. König Artus und seine Tafelrunde.
Und dann sind da die Autobots und mit dabei.
Aber ich muss ja sagen, es gibt ja durchaus, also Bumblebee zum Beispiel, der ja von Travis Knight gemacht wurde, der ja hauptsächlich eigentlich für die Leica Studios diese tollen Stop-Motion-Filme gemacht hat. Wer das noch nicht kennt, hier sowas wie Kubo und Coraline.
Hat er auch Missing Link, hat er das gemacht?
Stimmt, Missing Link ist auch von Studio Leica. Der war halt wieder schön. Den mögen halt auch dann wieder die Kritiker mehr als die Fans, weil er halt auch so ein bisschen character-driven ist. So, du hast ja dann Hailee Steinfeld und die Geschichte zu Bumblebee und das sind schöne Charaktermomente. Und dann gibt's ja den einzigen Film, den du vor Transformers One noch gesehen, nämlich Rise of the Beasts.
Ja.
Und da dachte ich mir auch so, jetzt sind sie halt Tiere, so schön.
Also ich muss sagen, ich fand es unterhaltsam. Ich meine, der war damals auch zu lang und dann natürlich, ne, dass es darauf hinläuft, dass sie jetzt irgendwie mit G.I. Joe, wo ich denke, niemand will, also der letzte G.I. Joe-Film ist auch unfassbar gefloppt.
Sind hart gefloppt, ja.
Und auch da, also das finde ich, spricht auch für den Neuen, dass die Laufzeit nicht so, weil, und da muss ich jetzt nochmal, ich hasse Michael Bay nicht. Es gibt Michael Bay-Filme, die ich mag. Ich mag den ersten Bad Boys. Ich mag auch Die Insel, aber die sind meiner Meinung nach auch wirklich knackige, kurze, schöne Action-Dinger. Da musst du dich nicht lange mit beschäftigen.
Ambulance war auch noch nicht schlecht, fand ich.
Den habe ich nie gesehen.
Ich habe den
Trailer gesehen im Kino zu The Batman und das fand ich schon so anstrengend. Da habe ich wirklich, dachte ich, ich kriege jetzt hier gleich Vertigo.
Aber, das stimmt. Bei Ambulance hat er die Drohnenkamera für sich entdeckt und da offensichtlich ein Team gefunden, die machen ja die wildesten Veranstaltungen mit der Kamera. Ja.
Und ich fand es nicht ansprechend. Ich habe mir nicht gedacht, das ist ja spannend. Und nicht mal Jake Gyllenhaal und wie heißt er? Yahya Abdul-Mateen, der Zweite, haben mich dazu.
Aber dem würde ich mal eine Chance geben. Ja, okay. Der ist so. Denn jetzt ist komisches Wetter draußen, dann kannst du mal an so einem Sonntag, kannst du mal gucken. Aber jetzt, wir sind tatsächlich, das glaube ich, können wir schon sagen, bei dem vielleicht wirklich besten Transformers-Film dieser Reihe angekommen.
Kaum welche gesehen habe.
Ja, sag ich tatsächlich auch. Und ich weiß noch, dass die Kritik auf Filmstarts von Christoph rauskam und ich das nur so las. Ich glaube, das ist auch in seinem Fazit. Da dachte ich so, ach komm, Christoph, jetzt übertreib mal nicht so. Ne? Und dann, weil ich muss auch gestehen, ich war nicht hyped darauf. Also Transformers One, für alle, die es noch gar nicht wissen, ist tatsächlich eine Prequel-Story, die komplett auf Cybertron spielt, also dem Planeten der Transformers. Und wir erleben hier Orion Pax und D-16. Irgendwann mal dann zu Optimus Prime und Megatron werden. Yes. Aber hier sind sie halt tatsächlich noch beste Freunde. Sie arbeiten in der Mine von Iacon City, weil sie müssen für ihre Energiequellen Energon abbauen. Und gleichzeitig gibt es dann noch den großen Sentinel Prime, der auf der Suche nach der Matrix der Führerschaft ist. Immer einen
das
schwierigen
so,
Namen
ja,
fand. So, die Matrix der Führerschaft. Aber die gab es auch in Teil 2, da wurde die, also von Michael Bay, da wurde die Matrix der Führerschaft auch. Ja, okay, ich höre auch auf, es so auszusprechen.
Okay.
Genau. Und die muss halt gefunden werden, weil ganz viele von den ursprünglichen Transformers sind damit irgendwie verschollen gegangen und das könnte jetzt natürlich den Energiefluss von Cybertron wieder zurückbringen. Und vielleicht dann auch dafür sorgen, dass sich diese ganzen Minenroboter verwandeln können. Weil, Überraschung, Optimus Prime und Megatron können sich in dieser ersten Form noch überhaupt nicht verwandeln. Wo ich schon, als ich das im Trailer gesehen hatte, dachte so, was soll das jetzt? Ja. So, also, die sind Transformers, die können sich immer
alle transformieren, ja,
so,
das
ne?
macht sie ja aus. Das haben sie schön die Leute in die Irre geführt und dann auch schön direkt die Fans angestachelt, weil sich ja viele darüber aufgeregt haben. So, was soll das? Das ist gar nicht so in der Lore.
Aber Spoiler, also Mini-Spoiler, ohne dass es zu viel verraten wird und wenn ihr
das
den Trailer,
Trailer
guckt,
ja.
Ich finde, also man sieht, dass sie sich dann später transformieren können, aber ich muss auch sagen, die Erklärung, warum sie das nicht können, vorher, fand ich echt gut.
Ja.
Also so diesen Aufbau, warum quasi diese ganzen Minenroboter so klein gehalten werden und warum das nicht funktioniert, mochte ich wirklich sehr.
Absolut, ja. Also ich, wie gesagt, ich hatte noch ganz weit in der Ferne die Zeichentrickserie im Kopf und dann jetzt eben diesen Aufstieg der Bestien, war daher nicht so drin. Ich wusste auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass D16 zu Megatron wird. Also ich weiß, dass Megatron und Optimus Prime, dass die sich so verfeindet sind. Ich wusste aber nicht, dass die früher eben Best Buddies waren. Ich hatte den Trailer auch gar nicht gesehen.
Ich weiß da jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, ob sich das jetzt halt, ob das halt für die diesen Film ausgedacht wurde, weil ich stecke da jetzt auch nicht so hart in der Lore drin, was die Transformers angeht. Und das war für mich auch so ein Punkt, so, weil Disney hat das ja auch ein paar Mal ganz gerne gemacht, so Schurkenfiguren nochmal in so einer Art Prequel als, ja, eigentlich ja, sind sie doch die Guten und sie sind doch nur so missverstanden und so. Und dann dachte ich so, weil ich meine zum Beispiel Maleficent mochte ich tatsächlich.
Noch, oh ja, total.
Aber mit Cruella konnte ich zum Beispiel so gar nichts anfangen.
Oh, ich hasse diesen Film.
Und danke. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Schiss, dass sie hier jetzt auch kommen, ach, Megatron ist eigentlich so der total unverstandene Roboter und so. Und ich mochte so, dass wenn man die beiden jetzt dann so in ihrer Form als Kollegen und Kumpel in der Mine dann so kennenlernt, dass sie gut funktionieren, aber du schon merkst so, ja, okay, Optimus Prime oder Orion Pax ist der Typ, bei dem das Glas immer halb voll ist, während D16 schon trotzdem so diese Anzeichen hat, so ein kleiner, grummeliger Roboter, so oder.
Auch so ein, der spielt nach den Regeln. Ich finde, er hat so ein, das ist jetzt vielleicht völlig falsch gegriffen, aber ich finde da so Michael Kohlhaas-Vibes. Das ist so ein, ja, so muss das alles hier laufen und nicht anders. Sehr Rechenschaftsliebhaber. Und da ergibt es für mich schon Sinn, dass gerade jemand, der ja so ein Straight-Edge-Typ, der eben alles richtig machen will und nach den Regeln spielt und dann da seine Idole hat, die das vermeintlich genauso machen, dass der dann ausbricht und sagt, wollt ihr mich alle verarschen? Was habe ich hier? Mein ganzes Leben ist eine Lüge, was soll das?
Ja.
Und das finde ich auch, haben sie wirklich, wirklich schön gemacht. Also es wirkt nie gekünstelt, dass du denkst, okay, jetzt sind wir im dritten Akt, jetzt müssen wir ja langsam dazu kommen. Nee, das wird wirklich nach und nach schön aufgebaut und man versteht, wie du schon sagst, wo die Charaktere beide hingehen.
Ja, das mochte ich ja auch total und da war ich auch überrascht, dass es wirklich so gut geschrieben ist, weil endlich lässt so ein Transformers-Film die Menschen mal wirklich komplett weg, aber gibt uns menschliche Roboter, die man gut nachvollziehen kann. Also auch Orion Pax ist ja so einer der, so ein kleiner Träumer, der so in den Legenden von Cybertron lebt und das unbedingt irgendwie auch selber irgendwie nachstellen möchte, der große Held sein möchte und diese Konstellation von den beiden, finde ich, passt unglaublich gut und dadurch ist dann auch viel so von diesem Buddy-Humor, der damit auftaucht und so, der so zwar auch so ein bisschen manchmal so over the top wirkt, so mit, oh, wir machen, geben uns die Faust, Digga, und so. Aber es hat irgendwie funktioniert und ich hatte wirklich das Gefühl, ja, du kommst mit diesen Figuren gut klar und verstehst auch, woher die von ihren Gedanken her kommen und warum sie die Dinge tun, die sie dann im Verlauf des Films machen.
Absolut. Ich finde, das geht auch alles sehr schnell, dass man die versteht. Und ich meine, natürlich, es ist ein Transformers-Film, das wird jetzt nicht so viel fürs Gehirnjogging abverlangen, aber dafür erzählt er wirklich erstaunlich viel und auch sehr viel Tiefsinniges, also auf dem Niveau. Und ich finde, da kommt man wirklich sehr schnell rein. Man lernt die sehr schnell kennen. Man wird ja auch förmlich in die Story reingeschmissen, direkt mit den ersten Szenen von Orion und ja seinem Versuch, den Matrix der Führerschaft zu finden. Und da war ich schon am Anfang, dachte ich mir, und ja, also ich freue mich auch immer auf die Screenings, aber mehr halt um alles, was drumherum passiert und mal ein bisschen so die Community kennenzulernen oder die Communities. Aber beim Film habe ich mir auch gedacht, oh ja, jetzt Samstagabend, statt einfach mal zu Hause zu entspannen, bin ich jetzt hier. Aber ich war sofort drin. Und ich hatte wirklich auch Lust, die kennenzulernen und eben zu erfahren, okay, wo geht's jetzt mit euch hin? Und wie spaltet sich das zwischen euch irgendwie? Fand ich sehr gut. Hätte ich nicht so erwartet, wirklich.
Ja. Ja, und ich finde es dann auch schön, dann haben wir ja noch ihre ehemalige Chefin, Elita One. Und irgendwann stoßen sie ja auch noch auf Bumblebee.
Oder Badass Tron.
Badass Tron.
Tron.
Und die gehen ja dann gemeinsam zu viert auf die große Reise, weil sie kriegen dann irgendwo doch den Hinweis, wo die Matrix der Führerschaft sein könnte. Und dann haben wir quasi so eine Art Roadmovie, Abenteuerfilm. Ja. Wir haben eine Schatzkarte und gehen den Schatz suchen. Und ich muss auch da sagen, so diese Konstellation von jetzt den vier Robotern fand ich gut. Vor allen Dingen, weil ich gerade bei Bumblebee zwischenzeitlich echt so Schiss hatte. Boah, der kann aber auch ganz schön nerven. Und sie nutzen das ja aus, weil in den ganzen Filmen davor kann er ja nicht sprechen. Da ist ja seine Spracheinheit irgendwie zerstört und sowas alles. Und hier sabelt er und
an ihm merkt man auf jeden Fall, dass es auch ein Familienfilm ist.
Ja.
Also, der eben auch die Kleinen ansprechen soll.
Ja. Und
was
ich finde,
nicht negativ ist.
Ja, und weil ich finde, sie kriegen diese Gratwanderung hin. So, das ist immer so hart an der Grenze, wirklich extrem nervig zu sein. Aber es kippt nie in diesen Bereich über, weil trotzdem so, selbst so der Humor, der von ihm kommt, ist immer noch witzig, wenn er zum Beispiel, wenn sie das erste Mal auf ihn da treffen in seiner komischen Kellerwohnung da, wo er mit seinen Freunden wohnt, Steve und wie sie alle heißen, und da hat sich halt einfach irgendwie da so Roboter zusammengebaut und mit denen redet er halt, aber das sind halt nur so Zeug aus Müll zusammengeklebt und das sind so seine Freunde, und wenn Steve der Kopf abfällt, dann ist er erstmal so traurig, aber das ist so Humor, da konnte ich tatsächlich gut lachen.
Ja, ich auch. Also ich finde, der hätte wirklich Potenzial dazu, so ein nervtötendes Ding zu sein, wie jetzt beispielsweise Claptrap in Borderlands, aber er schwingt da immer so schön wieder dran vorbei, dass man eigentlich wirklich Spaß dran haben kann und auch mitlachen kann. Und ich habe mir dann auch oft gedacht, ja, ist auch ganz gut, weil der Film hat auch teilweise sehr tragische und auch gewalttätige Momente. Und dann ist gut, dass dann sowas da ist, wo man weiß, ja komm, da werden, wenn wir da schon so ein bisschen vor uns hinkichern, dann werden die Kinder da ordentlich lachen und ihren Spaß dran haben.
Ja, und ich meine, bei uns in der Vorstellung, die Leute sind ja auch voll abgegangen.
Absolut,
auf den Humor,
ja.
Ne? Und,
ja.
Aber was du gerade sagst, so dieses Gewalttätige finde ich ganz schön, weil ich glaube, du hast es nach der Vorstellung gemeint, so, ne, dass das eigentlich schon krass ist, wenn du die gleiche Gewalt, die du hier in diesem Film eigentlich siehst, jetzt mit Menschen oder mit irgendwie lebenden, blutenden Wesen gehabt, dann wäre das so ein R-Rating-Film geworden, wo du niemals den hättest Kindern zeigen können, weil hier wird ja dann auch in den Action-Sequenzen gemetzelt und gemeuchelt und Sachen abgeschlagen, aber da ist Roboter,
ja,
das geht ja denn.
Da fliegen dann halt Funken, ne?
Ja, das fand ich schon krass. Also das Gewaltlevel und so die Actionsequenzen sind ja trotzdem dann auch ordentlich für so einen eigentlich vermeintlichen Familienfilm.
Auf jeden Fall. Also damit kann man sich das natürlich alles erklären, ne? Ich meine, wären das wirklich organische Wesen, dann würden da buchstäblich Organe rumfallen und ich weiß nicht, wer sich noch an das Merkmal bei Inglourious Basterds erinnert, was da immer schön den Nazis, die überleben dürfen, verpasst wird. Aber so eine Szene in der Art hätten wir dann auch in diesem Film. Also es ist schon gut gemacht, so ein bisschen. Ich musste da auch sofort an Star Wars denken, weil da ist ja auch das Gute, durch die Blaster und die Lichtschwerter wird ja alles sofort immer da kann ja nichts mehr gerinnen. Ja. Also da spritzt ja kein Blut, weil das ja alles sofort quasi verbrannt wird und dann eben die Wunden schon sofort geschlossen werden, bevor sie überhaupt richtig entstehen. Und das haben sie sich damit natürlich auch ganz leicht gemacht, indem halt alles Metall ist. Aber ja trotzdem, also die Emotionen sind trotzdem da.
Ja, und ich finde dadurch, dass man die Figuren auch so gut versteht, machen dann diese ganzen Actionsequenzen auch Sinn. Vor allen Dingen, weil du ja selbst in der Action so eine Art von Evolution hast, weil zu Anfang kämpfen sie irgendwo noch zusammen, um halt irgendwie überhaupt an den Ort zu kommen, wo die Matrix der Führerschaft zu finden ist. Und später lernen wir ja dann von diesem Drift, der dann zwischen D16 und Orion Pax aufkommt, wo die ja dann auch die einstigen Freunde anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und dann sind die Stakes ja auch viel, viel höher. Und so dieses Finale dann in der Stadt, so wo irgendwie so 1000 Sachen auf einmal passieren, das ist ja wie so ein Wimmelbild, so wo ich echt froh bin, dass sie das animiert haben und nicht versucht haben in Live-Action. Ja. Also was ja bei den Transformers-Filmen auch immer schwierig zu sagen ist, das ist Live-Action, weil so viel entsteht am Computer.
Ja.
Aber das, da muss ich sagen, hat mir die Action hier in dem Film richtig Spaß gemacht.
Absolut. Also ich war auch sehr froh darüber, dass es weniger Action mit den Autos ist. Again, nichts gegen Autos und Autoliebhaber da draußen. Aber das, finde ich, sieht dann halt, ne, wenn so ein LKW da rumdüst und gegen irgendwie einen Porsche fährt, dann ist das nicht ganz so eindrucksvoll, wenn da jetzt zwei massive Roboter sich gegenseitig prügeln. Das hat mir schon besser gefallen, dass sie dann eher in dieser Form geblieben sind.
Ja, und trotzdem, finde ich, machen sie es cool, auch mit dem Transformieren und so, wenn sie es dann irgendwann können. Und das hat Spaß gemacht, finde ich. Also das war ein guter Mix. Du hast Humor, du hast trotzdem Emotionen und du hast auch gute Action. Und was ich tatsächlich richtig gut fand, war tatsächlich mal auf Cybertron an sich zu sein.
Ja.
Weil du hattest in den einzelnen Filmen haben wir es nie so richtig groß gesehen. Und wenn, dann hast du immer nur Cybertron in diesem Bürgerkrieg gesehen, wo ja schon die Autobots und die Decepticons gegeneinander kämpfen. Und hier, ich fand allein diese Sequenz am Anfang cool mit diesem Rennen, was da durch diese Stadt geführt wird, wo du ja auch so viel von dieser Stadt schon siehst und erlebst. Es sah sehr, sehr cool aus einfach.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich hätte da am liebsten gerne noch mehr gesehen. Also ich hätte gerne, ich meine, diesen Einblick auch schon zu sehen, wie sie wohnen oder beziehungsweise schlafen. Das fand ich schon richtig cool, dass sie halt alle wie in ihre kleinen Kapseln gehen. Aber ich hätte gerne noch mehr einfach von dem Alltag mitbekommen. Und vielleicht, weil die ja auch gerade als Miner so ein bisschen die Unterschicht sind, wie das dann für die Oberschicht vielleicht anders aussieht, wie die einen anderen Alltag haben, dass die vielleicht nochmal gesonderte Straßen besitzen oder so, die nur die fahren können. Aber auch an der Oberfläche, wo wir dann diese komischen, was die sind, ich nenne sie jetzt mal rentierartigen Wesen.
Die Robo-Hirsche.
Oder, ja, Hirsche.
Die irgendwie super angekommen sind. Ne? Also ja. Alle bei uns im Screen haben gemacht.
Ich dachte schon, ist das irgendeine Lore, die ich jetzt, habt ihr ewig darauf gewartet, dass die jetzt endlich mal gezeigt werden. Aber da dachte ich mir auch, hoffentlich noch mehr solcher Dinge. Hat es jetzt nicht so gegeben, aber wer weiß, was da noch alles kommt in der Zukunft. Ich meine, der Film kommt ja schon gleichermaßen bei Kritikern und beim Publikum gut an. Ich denke, es wird auch nicht bei dem einen bleiben, aber ja, das war schon cool, einfach auch wie sich die Straßen dann plötzlich bilden.
Ja.
Also ich habe das ganze System dahinter nicht verstanden, aber es hat mir gefallen und ja, einfach die ganze, ich glaube, da kann man sich auch richtig schön austoben, gerade weil es ja animiert ist und nicht in Anführungszeichen Live-Action.
Ja, ich muss auch sagen, ich fand es schön, dass man immer so unterschiedliche Sachen gesehen hat. Also wir waren ja auch dann in den Minen drin, wie das so aussieht und dann dieser Weg nach oben an die Oberfläche und auch die Oberfläche ist ja so ein wie so ein lebender Organismus. Ja. Also da kommen ja ständig irgendwelche komischen so metallenden Wände und Auswüchse zu, die alles irgendwie kaputt machen. Und da hast du aber trotzdem irgendwie zwischendurch dann auch so Höhlen und irgendwie so, ja doch, schöne Orte, die sogar ein bisschen grün aussehen und sowas alles. also ich fand es schön, dass sie diesen Roadmovie-Charakter des Films tatsächlich damit ausgelebt haben, dass du auch immer mal wieder an unterschiedlichen Orten bist, dass das immer mal anders aussieht. Weil ich kann mir vorstellen, dass Icon City auch schnell hätte langweilig werden können, wenn du halt nur so, ja, hier sind die Wolkenkratzer und hier sind die Roboter und alles ist so. Und das war schön zu sehen, dass sie da versucht haben, wirklich Cybertron mal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise zu zeigen, als das, was man eigentlich so gewohnt ist. Weil sonst so als Fan kennst du es ja wirklich nur so im Bürgerkrieg, wo schon alles ständig nur in die Luft geht und explodiert. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen an das gehalten haben, was ja auch in Bumblebee schon gezeigt wurde. Weil Bumblebee ist ja eigentlich auch ein Prequel, spielt ja in den 80er Jahren. Und fängt ja auch auf Cybertron an in diesem ganzen großen Bürgerkrieg. Und so vom Design der Stadt her, was man in Bumblebee sieht, das hast du jetzt auch hier so ein bisschen in Transformers One.
Ah, man kann also wirklich noch ausmachen, okay, so
ja, sah das früher aus. Ja, so grob. Also ich glaube schon, dass sie sich so ein bisschen da versucht haben, daran zu orientieren, damit so eine Kontinuität ist. Weil am Ende des Tages müssen wir ja trotzdem sagen, Transformers One gehört in dieses Universum, in dieses Franchise jetzt hier mit rein, ne? Und ist halt wirklich so gesehen die Origin-Story von Optimus Prime und D16. Aber gut, die schreiben eh mit jedem Film, schreiben die das neu um. Also ich meine, für das kann ja vielleicht wirklich noch eine Fortsetzung kommen, dann werden die da drin schon in sich geschlossen bleiben. Aber ich habe irgendwann mal so ein Video gemacht über wie die ganzen Filme irgendwie so zusammenhängen und was wo. Ist ja, jeder Film bringt irgendeine neue Lore-Sache mit rein und erzählt da wieder was anderes. Also auch echt verwirrend dann irgendwo. Also ich finde es auch ganz gut, wenn sie sagen, okay, wir machen hier einen Schlussstrich und fangen nochmal so von vorne an.
Ja, da bietet sich das ja auch an, weil es eben nochmal ein komplett anderes Stil ist. Aber ich meine, sie können es ja trotzdem, es muss ja theoretisch nur so enden, dass der Planet, wenn ich mich richtig erinnere, zerstört wird und die eigentlich so gut wie alle ausgelöscht werden und sie dann halt auf die Erde.
Genau, ja.
Dazwischen haben sie ja Spielraum.
Genau, aber ich würde auch sagen, so macht da nicht mehr draus als eine Trilogie oder so, ne?
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch noch, glaube ich, so eine Netflix-Serie, die auch in 3 Staffeln, wo es halt hauptsächlich um diesen Bürgerkrieg dann geht. Aber ja, ist halt alles möglich.
Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Über die Synchro.
Ja, ich habe noch 2 Sachen.
Ach so.
Also Synchro und, aber gut, dann können wir erstmal über die Synchro sprechen,
ja.
Weil wir hatten ja das Vergnügen, die deutsche Synchro zu hören. Und normalerweise sage ich das mit etwas Sarkasmus in der Stimme. Hier war ich tatsächlich sehr baff, wie gut das doch funktioniert hat.
Absolut. Also man muss natürlich, da bin ich auch sehr froh drum, dass sie bei den beiden Hauptdarstellern oder bei den Hauptfiguren auch wirklich auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, echte Synchronsprecher geachtet haben. Also wir haben zum einen Jan-David Rönnfeld, der spricht gefühlt immer jeden schwarzen Schauspieler, unter anderem auch Snoop Dogg und spricht jetzt hier eben im Megatron, der im Original von Brian Terry Henry gesprochen wird. Und diese Stimme, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich kenne doch diese Stimme, wer ist diese Stimme? Das ist Tommy Morgenstern, der Son Goku spricht.
Ja.
Und diese Stimme ist wirklich meine Kindheit. Deswegen, ich fühle mich da immer direkt wohl, wenn ich den höre. Und das ist für mich auch immer so, ich glaube, der könnte die schlimmste Person spielen. Müsste diese Person einfach mögen, weil natürlich irgendwo da drin steckt ja Son Goku. Und da muss man aber auch klar nochmal nennen, und ich glaube, da haben wir auch schon direkt darüber gesprochen, Tom Beck spricht Sentinel Prime und der hat eigentlich auch so mit einer der größeren Rollen und er macht das so gut.
Ja, fand ich auch. Also ich muss auch sagen, weil normalerweise, wenn man denn so weiß, wer die Stimmen sind, so, dann sieht man auch den Schauspieler. Ich habe Tom Beck komplett vergessen. Also ich meine, er war ja bei uns bei dem Screening am roten Teppich und so. Man hat ihn ja dann nochmal gesehen. Aber er finde ich ist wirklich gut in dieser Rolle von Sentinel Prime untergegangen. Ohne dass das fies klingt. Aber du hast halt wirklich einfach diese Figur dann gehabt. Und das muss ich selbst bei Phil Laude sagen, der ja Bumblebee gesprochen hat. Da finde ich, kriegt man es von der Stimme noch mehr mit, weil man Phil Laude einfach durch YouTube so, da war er lange irgendwie immer in unseren Ohren und in unseren Augen und im Kopf und so. Aber ich finde auch, er hat es richtig gut gemacht. So, also ich muss da wirklich auch mal die deutsche Synchro loben. Und das klingt so blöd, weil deutsche Synchro ist eigentlich immer gut. Wir sind, glaube ich, mittlerweile
sehr verwöhnt.
Gerade, naja, gerade auch in unserer Filmkritiker-Bubble sind wir im Original mit Untertitel gucken und so, das hängt dann einfach irgendwie drin, weil man dann natürlich sagt, ja, der Klang der Originalsprache ist ja so viel schöner und ja, da geht ja viel verloren und gerade bei Comedy und so ist das ja auch schwierig.
Stimmt ja auch, ne? Oft und ich finde, gerade wenn man jetzt im Animationsbereich vielleicht nicht, aber wenn es um Live-Action geht, um irgendwas wirklich zu kritisieren oder irgendwie bewerten zu wollen, dann muss man ja das Original. Ich kann ja nicht sagen, oh, Chris Hemsworth ist im letzten Thor 4 Film war nicht gut, aber dann habe ich ihn gar nicht gehört. Also das ist klar, ich kann von seinem Gesicht und seiner Gestik und Mimik gehen, aber die Stimme ist ja nun mal einfach sehr, sehr wichtig dafür. Aber in dem Fall würde ich auch ganz klar sagen, guckt den euch auf Deutsch an, ist überhaupt kein Problem. Und ich weiß, da regen sich ja viele Leute und meiner Meinung nach auch zu Recht auf, dass jetzt immer mehr Influencer oder in dem Fall Streamer und Twitcher da Rollen übernehmen, auch wenn die noch so klein sind. Das Synchro-Geschäft ist nun mal wirklich schwierig, da glaube ich auch reinzukommen. Es ist teuer, was da die Vorbereitung und Ausbildung angeht und dann ist es natürlich super ärgerlich, wenn es so in einem großen Blockbuster eine kleine Rolle gibt, bei der man sich vielleicht denkt, ach Mensch, ich könnte da jetzt als Synchronsprecher oder Synchronsprecherin durchstarten und da erstmal so Fuß fassen und dann kriegt das Person XY. Und auch die hatten wir jetzt in dem Fall, ich entschuldige mich schon mal, aber ich kannte sie vorher nicht.
Auch nicht.
Das ist einfach nicht meine Dinge. Da bin ich, glaube ich, echt einfach zu alt. Weiß ich nicht, vielleicht. Aber da hatten wir jetzt Chef Strobel, Rumatra und die Lara, die, sie fallen jetzt weder unfassbar positiv noch negativ auf. War schön für sie. Ich glaube, die hatten da auch richtig viel Spaß dabei.
Glaube ich auch, ja. Und es waren jetzt wirklich kleine Rollen. Die Lara spricht hier diese, dieser Name, ne? Aber ich habe es auch schon.
Sie, die rechte Hand von Sentinel Prime.
Ja, genau, danke.
Sie ist eigentlich in sehr vielen Szenen da, aber sie spricht sehr wenig.
Sie spricht sehr wenig, sondern sagte mir nur mal, jawohl, Sentinel Prime oder mache ich oder sonst irgendwie was. Ja gut, ich glaube, das ist immer nochmal so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich ein komplettes Fass aufmachen. Ja. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Synchronsprecherin ist. Mhm. So, ne? Also das ist ja schon auch echt ein hartes Business, da überhaupt auch gut Fuß zu fassen. Ja. Und kann mir schon vorstellen, dass viele, sagen wir jetzt, echte Schauspieler sich dann schon sagen, ach, scheiße, jetzt haben die da wieder den komischen Typen von Filmstarts genommen. Er spricht jetzt irgendwelche Roboter oder so.
Der spricht jetzt die neue große Hauptrolle in Fallout.
Furchtbar.
Wie konnte das denn passieren?
Ja, also wie das passieren kann, weiß ich. Guter Fallout-Junge. Amazon Prime Video hat sogar unter meine Videos kommentiert. Also wenn da nicht wenigstens die Anfrage für Staffel 2 kommt, irgendeinen Roboter mal zu synchronisieren, dann bin ich sauer.
Seither. Sebastian wartet auf den Anruf.
Ja, hallo. Also wenn jemand von Amazon zuhört, ich bin bereit.
Ich sitze neben ihm im Büro. Er guckt immer wieder auf sein Handy und checkt seine Mails.
Keiner ruft mich an. Nee, aber das fand ich so, obwohl ich trotzdem sagen muss, allein von dem, was wir im Original haben. Also wir haben Chris Hemsworth als Optimus Prime, wir haben Brian Tyree Henry als Megatron, Scarlett Johansson als Alita One, im Deutschen ist das Emilia Schüle, dann Keegan-Michael Key als Bumblebee, da hätte ich schon sehr Bock, John Hamm als Sentinel Prime.
Das stimmt.
Lawrence Fishburne als Alpha Trion und Steve Buscemi ist auch noch mit dabei. Also es ist schon
im Deutschen ist das hier allerdings die Stimme von SpongeBob Schwammkopf.
Ja, genau. Aber sie haben schon richtig fett aufgefahren. Ja. So. Und ich weiß ja auch, als der erste Trailer rauskam, da fängt ja auch erstmal an mit Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry, wie sie nebeneinander sitzen. Ja. Und dann kommt aber die gleiche Szene wie D16 und Optimus Prime, Orion Pax nebeneinander sitzen. Also da habe ich schon Bock drauf, aber ich glaube, das reicht mir dann auch im Streaming so. Weil eine Sache, die ich tatsächlich auch gerne noch ansprechen wollte an sich, war so ein bisschen so der Animationsstil und auch die Frage, die ja häufig bei sowas kommt, 3D oder nicht 3D. Also die 3D-Frage,
nein.
Bea schüttelt schon den Kopf und dem kann ich mich nur anschließen.
Ich habe am Anfang die Brille, oder am Anfang habe ich die Brille aufgehabt und dann wieder abgenommen und dachte, oh nein, die haben jetzt nicht den 3D-Film gezeigt. Die zeigen uns jetzt die 2D-Fassung. Ich war schon wirklich bereit aufzustehen und sagen, Leute, ist irgendwie gerade, aber nee, dann war es wirklich 3D, aber es fällt halt wirklich kaum auf.
War aber kaum, ja.
Also,
und das fand ich dann schade, vor allem gerade im Animationsbereich ja, hätte ich es ja echt irgendwie mehr machen können.
Gerade da, dann lass doch ein paar Metallteile ins Gesicht vom Publikum fliegen.
Naja,
oder sowas.
Und vor allen Dingen, ich meine, sie haben ja ganz am Anfang dieses Autorennen
ja,
mit dieser Straße, die sich ja mit den Teilnehmern aufbaut. So, das hätte es ja schön immer mal so ein bisschen so in die ja, Kamera reinbringen können und wenn dann Leute und also Roboter durch die Gegend fliegen oder so. Aber so.
Nichts landet wirklich in der Kamera.
Ja.
Also da habe ich mich auch gefragt und wir hatten wenn 2008 in diesem Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brendan Fraser.
Ja.
Das war auch ein 3D-Film. 2008, ja. Das ist schon über 10 Jahre her, Freunde. Ja. Wenn der es geschafft hat, mir beim Zähneputzen ins Gesicht zu spucken, dann hätten die auch irgendwie noch so ein paar Sachen hier in die Fresse werfen können.
Also Transformers One, toller Film, aber 3D muss wirklich nicht sein.
Im Kino würde ich ihn mir aber, glaube ich, schon, also wenn ich die Wahl hätte und sage, okay, ich möchte den jetzt im Kino oder lieber im Stream. Ich würde ihn, glaube ich, schon dann eher das erste Mal im Kino anschauen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da wirklich eine gute Stimmung ist. Weil bei
also
uns war es ja auch
auf
total.
Jeden Fall, also im Kino auf jeden Fall, gerade auch so vom Sound her. Aber ich sag, selbst im Kino brauche ich nicht in 3D. Also
das halt auf gar keinen Fall.
Normal. Und ich muss halt sagen, so ich fand, so sehr ich auch die Bilder mochte, aber ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht mittlerweile zu sehr verwöhnt bin von halt so Sachen wie Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Irgendwie hätte ich mir schon gewünscht, dass es doch nochmal so einen etwas anderen Look hat. So. Weil ich finde, der Look ist sehr clean. So. Es ist halt wirklich, ja, Transformers, alles hat brav seine Ecken und Kanten und so. Und es sieht auch toll aus, ohne Frage. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht nochmal so ein kleines Extra oben drauf gehabt hätte oder so. Dass es vom Look her nochmal ein bisschen anders aussieht oder so. Ich weiß, es ist jetzt wirklich rein oberflächliches Blabla, aber so, das ist das, was mich bei den Trailern nie so ganz abgeholt hat, war einfach so dieser Look. So, ich dachte, ja, sieht halt wirklich aus wie so eine Netflix-Produktion, die halt schnell mal gemacht worden ist, so.
Obwohl es deutlich besser aussieht als die Transformers Netflix-Serie. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es und niemals würde ich irgendwas gegen Spider-Verse sagen. Ich liebe diese Filme. Teil 3 kann nicht früh genug kommen. Und ich mochte auch sehr gern in The Last Wish, in diesem Puss in Boots Film.
Stimmt.
Gestiefelter Kater haben sie das ja auch gemacht. Und wie heißt er in diesem Gangster-Gang? Da ist ja auch, haben sie auch ein bisschen rumexperimentiert. Und ich finde es auch super, dass das jetzt immer mehr gemacht wird. Aber ich möchte auch nicht, dass das alle jetzt machen, dass jede neue Animation, okay, und wir sind jetzt besonders, weil wir haben nicht den durchschnittlichen oder diesen altbekannten Stil. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie es da gemacht haben. Ich meine, gut, ich kann mir jetzt nicht sagen, okay, wie hätte es ausgesehen, wenn sie auch ein bisschen gespielt hätten. Vielleicht wären dann auch schon die Transformers zu verfremdet gewesen und dann hätte es den Leuten auch wieder nicht
mag
gefallen.
Mag auch sein, ja. Ja, keine Ahnung. Aber ich kann ja vielleicht einen kleinen Tipp loslassen, wenn ihr wundervoll andere animierte Roboter haben wollt, dann guckt euch unbedingt auch der wilde Roboter an.
Ah, ich
das
weiß auch noch
wirklich,
nicht.
Das ist, weil da hast du wirklich so das Gefühl, dass so die Hintergründe sind irgendwie fast schon, als wenn die mit einem Pinsel gezeichnet wären. So. Und da machst du auch den Unterschied, weil die Geschichte geht um so einen Roboter, der auf so einer Insel strandet und da sich mit den Tieren irgendwie anfreunden muss. Und es ist wirklich übrigens auch sehr schön erklärt, wie diese Roboter-Dame im Original gesprochen von Lupita Nyong'o, was auch Traum ist, wie sie dazu kommt, die Tiere dann zu verstehen. So, da gibt es so eine richtig lange so Sequenz, so ein Zeitraffer, wie sie dann die Sprache von den Tieren erlernt und so. Das ist echt cool gemacht und wirklich, wirklich traumhafter Film. Es wurden sehr viele Zwiebeln bei mir im Kinosaal geschnitten.
Ich wollte gerade nur sagen, seine Augen werden auch jetzt schon wieder ein bisschen glasig.
Der war, also ich will den auch echt unbedingt nochmal gucken. Also der war für mich wirklich so ein 10 von 10 Film irgendwie. Der war optisch toll, die Geschichte, auch wenn man es gefühlt schon tausendmal gesehen hat, hatte trotzdem so eine emotionale Wucht. da war ich wirklich weg. Also tatsächlich der bessere animierte Roboterfilm dieses Jahr.
Mhm.
Aber Transformers One finde ich auch so. So alle meine Erwartungen, die sehr gering waren, das gebe ich einfach zu, haushoch übertroffen. Mhm. Weil am Ende des Tages war es wirklich ein richtig, richtig guter Transformers-Film.
Auf jeden Fall, ja. Ein schneller Spaß, aber wirklich, das meine ich im besten Sinne.
Und da habe ich mir dann auch so gedacht, so, okay, sind wir jetzt an so einem Punkt angekommen, wo Animationserweiterungen von Live-Action-Franchises besser werden als die Live-Action-Sachen? Weil wenn wir uns das Sony-Spider-Man-Universum anschauen, wenn da nicht Across the Spider-Verse und so mit Miles Morales und Spider-Gwen und Co. wären, dann hätte das irgendwo auch keine Rechtfertigung mehr. Dann hier Terminator hatte jetzt auf Netflix dieses Terminator Zero, so eine sehr empfehlenswerte Anime-Serie, wie ich finde, die auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dazu beigetragen hat, das alles aufzubauen. Gleichzeitig kommt jetzt demnächst auch ja so eine zu Lara Croft.
Ja, stimmt.
Tomb Raider, da bin ich ja auch schon sehr gespannt, weil da kann ich mir auch vorstellen, kann man am Ende des Tages irgendwie ein bisschen mehr mitmachen, als wenn du es im Live-Action-Bereich bringst.
Na, wenn das so ist, dann können wir uns ja sehr auf den Herr-der-Ringe-Film freuen.
Bin ich tatsächlich gespannt drauf. Also, weil, ja, dieses Jahr kriegen wir das erste Mal wieder einen Herr-der-Ringe-Film in die Kinos, der aber halt ein Anime ist. Also, und da bin ich auch gespannt, ob das eine gute
ob das passt.
Ob das so clever von Warner war, weil ich habe ein Video gemacht, jetzt als der Trailer jetzt vor, gut, der war auch schon einen Monat her oder so. Und ich merke halt leider immer noch, dass Leute, das ist Anime, das ist nicht so meins und da bin ich raus, obwohl ich das von den Bildern her echt sehr, sehr mag. Der Trailer suggeriert halt so ein bisschen, dass sie die Story doch wieder so ein bisschen umgeschrieben haben und dass es nicht mehr ganz um Helm Hammerhand geht, sondern mehr um seine Tochter, was ich cool finde. Ich meine, so die sieht vom Trailer her aus wie Prinzessin Mononoke trifft Nausicaa und kloppt hier Olifanten kaputt. So. Aber da habe ich schon Bock drauf. Und ja, mal gucken, wenn sie mit solchen Sachen das erweitern können. Hier Witcher.
Ja, daran musste ich auch gerade schon denken.
Also der Nightmare of the Wolf,
ja,
der war auch super.
Mochte ich auch. Ich fand es nur verstörend und das hatten, glaube ich, auch viele Leute gesagt, dass die Frisuren so modern aussahen.
Ja, gut. Keine Ahnung, aber
an sowas hänge ich mich dann gerne mal auf. Nee, aber abgesehen davon, es kommt ja jetzt auch nochmal eine Serie oder ein Film? Animation.
Ich glaube nochmal ein Film.
Ja.
Ich glaube nochmal irgendwie so ein Film.
Fand ich auf jeden Fall besser als diese andere Serie, die dann.
Ja, ne, und ja, Gott, Blood Origin, ja, die war furchtbar. Ja. Und vor allem bei dem kommenden Witcher-Film haben sie den Sprecher aus The Witcher 3 als Geralt. Also zwar nicht Henry Cavill, aber zumindest eigentlich den Hexersprecher, mit dem sehr viele überhaupt erst in diese Welt eingetaucht sind, weil Witcher 3 ja damals wirklich so das nochmal so richtig losgetreten hat. Ne?
Und es ist ja auch ganz klar die Inspiration für Henry Cavill gewesen. Ja. Also.
Und ja, deswegen, also ich finde es toll, dass der Animationsbereich jetzt doch auch so ein bisschen mehr wieder an Land gewinnen, so auch jetzt hier mit Arcane von Netflix, diese League of Legends Verfilmung und so, da merkt man ja auch, dass da viel mehr Potenzial drinsteckt, dass da auch League of Legends jetzt zum Beispiel, dieses Arcane-Ding ja auch fantastisch animiert ist und wirklich wahnsinnig gut aussieht und damit sind ja auch ganz andere Geschichten noch möglich, so wo du wirklich viel mehr noch in diesen Fantasy-Bereich eintauchen kannst, die du natürlich auch viel brutaler machst. Wenn ich an die Castlevania-Serie denke, also da wird ja gehäckselt und geschnetzelt, ist ja vom Feinsten so, ne? Aber das finde ich sehr, sehr cool. Habe ich Bock drauf. Ich gucke jetzt übrigens auch gerade, habe ich jetzt angefangen, diese Zack Snyder Twilight of the Gods.
Oh.
Das ist ja auch so eine animierte Serie, so mit alten, der alte nordische Saga und sowas. Hat auf jeden Fall, wenn du nicht wissen würdest, dass es Zack Snyder ist, würdest du nur temporär auf die Idee kommen, dass es von Zack Snyder sein könnte. Aber im Großen und Ganzen merkst du nicht so, weil es sind tatsächlich immer gute Figuren.
Ah,
Und es besteht nicht alles nur aus...
Also hat er es nicht geschrieben?
Ich weiß gar nicht, ob er... Also er ist auf jeden Fall als Showrunner irgendwie, und es wird ja auch groß damit geworben, der Hosex, Animationsserie und so, hat auch einen guten Voicecast und sieht auch vom Animationsstil her cool gemacht aus. So. Also deswegen, ich meine so, ne, die Welt der Zeichentrickfilme, sag ich mal, kann wirklich sehr vielfältig aussehen.
Ja, also ich bin ja sowieso absolute Anime. Genau, ich bin absolute Verfechterin von Animation, sei es jetzt Anime oder Zeichentrick oder sonst was. Ich meine, meine absolute Lieblingsserie of all time ist und wird für immer BoJack Horseman bleiben. Aber klar ist genau, was du sagst, gerade im Actionbereich, da gibt's einfach so viele Möglichkeiten, die, ich will jetzt nicht sagen, dass es überhaupt nichts kostet, aber es ist natürlich deutlich günstiger, irgendwelche Explosionen digital stattfinden zu lassen, als da irgendwie was abzuschotten. Auf der Straße und da mal schnell ein Auto in die Luft zu jagen. Also.
Naja, und vor allem, du kannst ja wirklich kreativ sein. Hast du mal den Tim und Struppi-Film gesehen?
Ja.
Dieser One-Take, wenn Tim mit dem Stück von der Karte von diese Straße da runterfährt. Und
da soll doch auch ein neuer kommen.
Ja, ich bete darum. Es hieß ja immer, Peter Jackson und Spielberg wollten das ja zusammen machen und sich bei der Regie immer abwechseln. Und das war ja Spielbergs erster Animationsfilm und dann sollte ja Peter Jackson eigentlich den zweiten Teil machen. Und das ist ja auch schon 20 Jahre her, oder? Also ich meine, Tim und Struppi ist auch schon ziemlich, ziemlich alt. Also
ich hätte jetzt gedacht, er ist so von 2008 oder so.
Ja, kann auch sein. 2008, ja, weiß ich nicht. Gut möglich, aber auf jeden Fall. Ja, wenn da mal wieder was kommt, vor allen Dingen
2011.
Oh, naja, gut. Ja, doch, aber schon ein ganzes Weilchen. Also, und den fand ich super. Das war auch so ein Film, da habe ich mir nichts von erwartet, weil ich Tim und Struppi war nie so meins.
Nee.
Also, ich kannte irgendwie einen der Filme, es gab ja diese Zeichentrickfilme auch zu Tim und Struppi. Und
ich habe ein paar der Comics gelesen, aber jetzt auch nicht religiös wie viele andere.
Und deswegen, also, und da hat man halt wirklich, also diese Actionsequenz, ich bin nicht drauf klargekommen, das war ja wirklich fantastisch. Und wenn du das auch nur in Ansätzen in Live-Action machen wollen würdest, das wäre ja eine Mammutaufgabe, das ist ja dann doch wesentlich leichter, in Anführungszeichen, das einfach am Computer entstehen zu lassen. Ne?
Ja.
Aber und wenn sie so mit Transformers weitermachen, so, also ich bin, glaube ich, mittlerweile eher dabei, ihr gebt mir noch mehr im animierten Bereich als, ich weiß nicht.
Als Transformers meets G.I. Joe.
Ja gut, das sowieso. Vor allen Dingen, ja, G.I. Joe ist halt auch, finde ich, so ein krasses US-Ding.
Ja.
So, da, ich habe sogar die Filme gesehen mit hier Channing und Dwayne. Ich bin da nie mit warm geworden. Ich muss tatsächlich sagen, es gibt ja hier noch diesen Snake Eyes.
Mit Henry Golding.
Und der ist ja von Robert Schwentke. Und Robert Schwentke ist ja deutscher Regisseur, der war sogar hier, der saß da. Und ich habe mit ihm einen Podcast gemacht, tatsächlich auch zu Snake Eyes.
Ja, okay.
Und er war auch wirklich sehr offen und ehrlich.
Mhm.
Und wir haben auch wirklich, weil ich finde, Snake Eyes ist in der ersten Hälfte ein fantastischer Film.
Mhm.
Also wirklich gutes so Yakuza-Ding mit geiler Action und irgendwann fängt es dann halt an so,
dann muss
ach
halt
ja,
ein
wir G.I. müssen,
Joe-Film
genau,
sein,
wir müssen halt auch noch G.I. Joe sein und das meinte er halt auch so, also seine Vision vom Film war halt eine andere, aber es ist natürlich am Ende des Tages so eine Studio-Produktions-Auftragsgeschichte, die dann halt sagen, okay, aber jetzt muss noch der Charakter und der und die muss auch noch dabei sein und die auch noch und die müssen sich alle am Ende zusammenfinden und dann brauchen wir noch große CGI-Schlangen und weil Snake Eyes, weißt du, und das versaut dann so den Film, aber so G.I. Joe, ja, keine Ahnung, ob das jetzt die Transformers, wahrscheinlich würde es eher den Joes helfen, wenn sie bei den Transformers auftauchen, als umgekehrt.
Auf jeden
weil,
Fall.
Die Transformers brauchen das eigentlich nicht. Die sind fast immer ein Erfolg. Und sollte Michael Bay jemals zurückkommen, dann glaube ich, wird die gesamte Fangemeinde vor Freude explodieren, weil
der außer große, mir.
Ja, außer du, aber du gehörst auch nicht zur Fangemeinde.
Nee, das stimmt.
Also, ja.
Noch nicht.
Von daher, ja, wer weiß, vielleicht musst du dir die ersten 5 Filme erstmal angucken.
Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, die Zusammenfassungen haben mir gereicht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Shia LaBeouf oder Megan Fox Fan, obwohl Shia LaBeouf in manchen Filmen ist er gut, in manchen
nicht. Ja, obwohl ich finde, Shia hat sich ja auch so ein bisschen gewandelt, so wenn er jetzt so seine Künstlerpersona angenommen hat, so da habe ich so das Gefühl, okay, er wollte halt, glaube ich, nach den Transformers-Sachen auch zeigen, dass er mehr sein kann als nur dieser Transformers-Typ, so, und dann hat er ja auch ein paar guten Filme mitgespielt und auch gute Performances abgeliefert. So.
Ja, und jetzt auch in dem schlechtesten des Jahres, was mich sehr freut, weil ich Shia LaBeouf nicht mehr mag, und dann finde ich das immer gut, wenn Leute, die ich nicht mag, so richtig gegen die Wand fahren.
Oh. Also, das geht nie auf die dunkle Seite von Bea. Dann wird sich gefreut, wenn ihr gegen die Wand fahrt.
Ja,
würdest du dir ein Transformers 2 angucken?
Auf jeden Fall. Also wenn das eben wirklich, doch. Mhm. Ich würde wirklich gerne sehen. Also gerade auch jetzt wie Megatron und Optimus Prime wieder aufeinandertreffen. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage, wenn sie es als Trilogie planen, dann wären Aufeinandertreffen am Ende jedes Films natürlich auch ein bisschen langweilig. Aber vielleicht kann man ja nochmal andere Gegner mit reinbringen oder andere Gefahren und nochmal eben... Allein schon, weil ich die Welt noch ein bisschen mehr erkunden will.
Ja, unbedingt.
Gerade jetzt, wenn sie alle ja... Nein, das wäre vielleicht sogar... Ja, gerade wenn ich an das Ende des ersten Teils denke.
Naja, und ich kann mir auch vorstellen, dass der schon erfolgreich wird.
Ja.
Also ich meine, du hast es ja vorhin schon gesagt, es ist jetzt halt wirklich mal so ein Kinderfilm. Also... Kinderfilm klingt irgendwie so, als wenn Erwachsene sich das nicht angucken. Also es ist ein Familienfilm.
Ja, genau,
so, ein
Familienfilm.
Ne? Wo wirklich alle reingehen können, und der trifft halt den Humor, und das wird nie zu langweilig. Der Film hat auch einfach eine gute Länge dafür, und es ist halt Transformers. So, die Leute rennen da ja trotzdem immer noch rein.
Ja.
Und ich meine, sie haben ja irgendwo auch im Animationsbereich angefangen, und jetzt dem mal hier wieder sowas zu geben, ist ja auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich meine, ich höre von allen so, ja, und diese Netflix-Serie, selbst so Leute, die mit den Michael Bay-Sachen nichts anfangen können, sagen, ja, oder aber die Netflix-Animationsserie, die ist schon gut, und die kann wirklich was. Und von daher, also wenn ihr Fans seid, und selbst wenn ihr keine Fans seid, Transformers 1 kann man sich auf jeden Fall mal gönnen.
Nur nicht in 3D.
Was würdest du denn geben in der Filmstartswertung von 1 bis 5?
Also ich finde es immer, meine persönliche Wertung, finde ich, sieht anders aus als die Wertung, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt nicht von mir aus, weil es ist, wie gesagt, nicht mein Interessengebiet. Aber wenn ich jetzt sage, als Transformers-Fan, würde ich wirklich sagen, 4,5 Sterne.
Wir wollen aber von dir ausgehen.
Von mir würde ich sagen, 3,5. Ja.
Na, ist gut. Also ich gehe tatsächlich auch mit Christoph mit, der hat 4 gegeben. Ich würde auch 4 geben.
Finde ich auch fair.
Weil einfach, wie gesagt, Erwartungen übertroffen und wirklich ein schöner, runder Film, der tatsächlich Spaß gemacht hat. Und das hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich mit einem Transformers-Film dieses Jahr Spaß haben kann.
Ja, das stimmt. Vor allem, nachdem es ein paar Enttäuschungen gab in diesen Kinowochen.
Ja, gut, aber da wird es ja nochmal einen ausführlichen Podcast am Ende des Jahres geben. Obwohl, da reden wir immer nur über die Tops. Eigentlich müssen wir mal so ein Flop.
Ja, eine Folge
Podcast
Top, eine
machen.
Folge Flop.
Ja. Also auf YouTube werde ich das dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder machen, aber im Podcast könnte man das eigentlich auch mal gut anbringen. So
ja.
Die Flop 10 aus der Redaktion oder so, weil man muss auch, irgendwo muss man auch ein bisschen die schlechten Filme.
Auf jeden
feiern.
Fall.
Und also, der wundervolle Megalopolis wäre dann auf jeden Fall auch ganz oben mit dabei.
Oh ja, ja.
Gut, damit haben wir jetzt aber, glaube ich, alles gesagt, was zu Transformers 1 zu sagen ist. Dann sage ich danke, Bea.
Ich habe zu danken.
Und danke an alle da draußen, die Woche für Woche einschalten und uns fleißig dabei zuhören, wenn wir über Zeug reden und auch hier verzeiht es uns, wenn wir manchmal eine Abzweigung machen, aber es passt manchmal halt auch einfach und es macht ja auch Spaß, mal ein bisschen abzuweichen.
So habt ihr umso mehr Filmtipps.
Genau.
Wie zum Beispiel Tim und Struppi von 2011.
Oder halt der wilde Roboter, der noch im Kino läuft. Und wir hören uns, bewertet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört und wo das geht. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, wenn ihr noch andere Roboter-Tipps habt. Hier die Iron Giant. Och. Unbedingt gucken. Der Gigant aus dem All.
Ja.
Vin Diesel im Original.
Der spricht den?
Wie? Wusstest du nicht?
Hä? Ja. Nein, ich habe den natürlich immer nur auf Deutsch geguckt.
Ach so, nein, Vin Diesel spricht den Roboter aus Iron Giant.
Oh mein, okay, jetzt muss ich den auch nochmal gucken.
Ja, unbedingt. Also oh mein toll, Gott. Toller Film.
Nee, das wusste ich nicht.
Oha, da, sehr schön. Dann geht
Bea. Zum Glück bin ich bis zum Ende geblieben.
Ja, genau. Und nicht schon vorher eingeschlafen, so, weil Podcast. Nee, genau. Also, ja, Vin Diesel. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.